Tomasa Fesafremde. Das hier ist Podrex, der Podcast von Madrex-Fans für Madrex-Fans.
Und auch ein herzliches Tomasa Feser von mir. Ich bin Tanja und hoffe, ihr freut euch auch so sehr wie ich über unser neues Intro. Danke, Sepp. Heute in meinem gemütlichen virtuellen Studio begrüße ich die Autorin von Die Vulkantaucher, Project Drex, Der Grimm, Damuren unter sich, Zurück am Kratersee, Grün, Magische Allianzen und vielen weiteren Heften. Ihr wisst natürlich schon, um wen es geht, Tanja Bruske-Gut. Wir werden über ihre historischen Romane und vielen Theaterprojekte und natürlich ganz, ganz viel Madrex sprechen. Viel Spaß dabei. Hallo Tanja, wie geht es dir?
Hallo, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Ja, mir geht's auch sehr gut. Ich kenne dich ja schon so ein bisschen, aber magst du dich bitte unseren Hörern kurz vorstellen?
Okay, also, hallo. Mein Name ist Tanja Bruske-Gut. Als Autorin agiere ich entweder als Tanja Bruske oder als Lucy Gut. Kommt drauf an, in welcher Sparte ich gerade unterwegs bin. Ich schreibe für Madrex Science Fiction und für Perry Roden auch. Und als Tanja Bruske schreibe ich historische Romane, die bei mir in der Gegend spielen. Also von daher zwei Namen, zwei Zeiten sozusagen.
Wie bist du denn zu dem Pseudonym gekommen, wenn ich fragen darf? Also bei Mike haben wir ja, der hat ja irre viele. So, und bei dir ist es halt zum Glück nur einer. Das macht es mir einfacher, nicht durcheinander zu kommen. Wie kamst du dazu? Lucy ist ja jetzt auch kein, also es ist ja kein fantastischer Name.
Nee, ich habe angefangen ja zu schreiben unter meinem Mädchennamen. Und die Bücher, also die historischen Bücher, die gab es schon, als ich zu Madrex kam. Und mein Verleger von den historischen Büchern meinte so, es wäre ganz sinnvoll, sich vielleicht ein Pseudonym zu überlegen, weil das viele Autoren hätten, einfach die in verschiedenen Genres unterwegs sind, um das zu unterscheiden. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte so, naja, dann nehme ich halt meinen zweiten Familiennamen als Nachnamen und habe dann so verschiedene Namensvarianten durchgespielt, die dazu passen könnten. Und Lucy war ein Name, der mir schon immer gut gefallen hat. Ich hatte ihn auch als Namen für meine Kinder in Überlegung, hatte dann aber gedacht, es bleibt bei einem Kind und dann kann ich jetzt in den Künstlernamen, das Pseudonym Lucy nehmen dafür. Hab das dann auch gemacht und dann kam noch ein Mädchen und ich dachte, das ist jetzt blöd. Also die konnte ich dann nicht mehr Lucy nennen, die hat dann einen anderen Namen bekommen. Aber auf jeden Fall kam auf die Weise, dass der Name Lucy gut zustande.
Das ist eine schöne Geschichte. Das gefällt mir. Einfach nur durchprobiert, was am schönsten zusammenklingt. Und ich muss sagen, mir gefällt das auch. Die Kombination, es spricht sich flüssig aus, es ist so. Es ist eine schöne Namenskombination, das ist nicht so stotterig.
Dankeschön. Klaus Frick, der von Perry Roden, der hat am Anfang immer gesagt, Lucy Guss. Und ich so, nein, nicht Guss, gut, ganz normal. Der wollte das immer prompt irgendwie so amerikanisch aussprechen dann.
Ja, aber das TH verleitet ja schon sehr, ne? Ja. Also TH am Ende ist ja schon sehr. Ist das bei euch, du wohnst ja noch dort, wo du quasi geboren wurdest. Du bist ja dort noch historisch verwurzelt und durch deine historischen Romane noch viel mehr verwurzelt. Wie ist es denn? Kommt dein Mädchenname von dort aus der Gegend? Ist das etwas Spezielles dort? Ist das bezeichnend für irgendwas?
Also beide Namen kommen witzigerweise gar nicht so aus der Gegend hier. Also mein Mädchenname ist ja Bruske. Und mein Opa, der kam irgendwo aus dem Sudetenland nach dem Krieg hier rüber oder sowas. Also der Name ist hier gar nicht verbreitet. In Hamburg gibt es unheimlich viele Bruske, mit denen ich aber, glaube ich, gar nicht verwandt bin. Aber also den gibt es hier tatsächlich nicht so häufig. Gut, kommt hier schon ein bisschen häufiger vor, wobei die Familie von meinem Mann auch nicht hier aus der Gegend kommt, sondern auch irgendwo aus aus diesen osteuropäischen Ländern nach dem Krieg hier rüber geschwappt ist. Aber witzigerweise war es, als wir geheiratet haben, dann so, dass ich ja überlegt habe, Doppelname ist doof irgendwie, vielleicht dann doch den Namen vom Mann annehmen. Dann kannte ich aber eine Tanja gut. Das fand ich total scheiße. Da habe ich gesagt, nee, also wie jemand, den ich schon kenne, heißen will ich jetzt auch nicht. Und deswegen habe ich dann den Doppelnamen genommen.
Es kam dir ja jetzt zugute, ne? Mit dem, also als Autorin ist es ja dann schon vorteilhaft, wenn man ein paar Namen hat, die man einfach so benutzen kann, ohne dass man sich einen ganz neuen überlegen muss.
Ja, das ist praktisch.
Stelle ich mir dann doch schwieriger vor.
Ja, also es ist auch, also ich habe ja da auch schon in der Redaktion gearbeitet, also das ist ja mein Brotjob, ist ja Redakteurin bei der Tageszeitung. Und ich hatte das auch kurz vorher bei einer Kollegin gesehen, die geheiratet hat und dann einen ganz anderen Namen hatte. Also die hat den Namen von ihrem Mann komplett angenommen und die Leute haben dann immer angerufen und haben gefragt, ist die Frau Volk nicht mehr da? Doch, ich bin die Frau Volk, ich heiße jetzt nur Jung. Und das fand ich auch so ein bisschen doof. Und deswegen habe ich gedacht, das ist vielleicht ganz gut, wenn ich so einen Teil von meinem Namen behalte. Und außerdem habe ich auch keine Geschwister, dann wäre also der Name Bruske wäre ja dann hier weg gewesen und das wollte ich dann auch nicht. Deswegen habe ich den auch dann behalten wollen.
Das ist eine sehr verständliche Entscheidung, ja. Wie ist es denn? Ich habe jetzt in ein paar deiner Sofa-Lesungen reingeschaut und da hast du irgendwie kurz erzählt, dass du bei dir jetzt, also sei es jetzt Corona-bedingt oder nicht, von zu Hause arbeitest und dann von deinem Sofa aus schreibst. Und ich bin ja als jemand, der mit dem Schreiben also nie so richtig viel am Hut hatte und Autoren ja eher so als die Fantastischen da oben kennt, so, das ist für mich alles ganz weit weg, dachte immer ganz naiv, Autoren haben so voll den Schreibtisch und ihre Schreibmaschine und den totalen Spleen. sehe zum Beispiel Jason Dark, also bestes Beispiel so. Erzähl mal, wie ist das bei dir? Ist das das Sofa, ist das dein Spleen oder ist das deine pragmatische Entscheidung jetzt?
Also ich habe schon immer auf dem Sofa geschrieben, ja. Also unseren Schreibtisch darf man niemandem zeigen, der ist jetzt vollkommen chaotisch. Und wenn, sitzt da noch mein Mann da dran. Und wenn ich mal am Schreibtisch tatsächlich, das ist wirklich Ewigkeiten her, dass ich mal am Schreibtisch gesessen habe, um irgendwas zu machen, dann habe ich da meistens Videos geschnitten oder gespielt. Aber ich habe nicht geschrieben. Geschrieben habe ich schon immer irgendwie auf die Kuschelecke auf der Couch gekuschelt oder ich schreibe auch gerne, wenn es warm ist, im Sommer im Garten. Wobei ich tatsächlich sage, da sitze ich nicht so bequem. Also wenn ich richtig gerade sitzen muss, dann sitze ich irgendwie doof. Also ich sitze lieber so zusammengeknautscht auf der Couch im Schneidersitz, den Laptop vor mich, total ungesund mit krummem Rücken. Aber so schreibe ich am liebsten. Oder zurückgelehnt und den Laptop auf dem Bein, dass es schön kuschelig warm wird. Ja, also so funktioniert das für mich auch am besten. Und natürlich auf der Arbeit, wenn ich in der Redaktion bin, habe ich natürlich auch einen Schreibtisch und einen Stuhl. Aber das ist für mich auch ein anderes Schreiben. Da schreibe ich ja dann Artikel, Berichte über Kaninchenzuchtvereine oder Stadtverordnetenversammlungen und über Haushaltsdebatten. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Da schreibe ich auch anders, da gehe ich anders ran. Da bin ich dann hochkonzentriert. Natürlich bin ich beim Schreiben sonst auch hochkonzentriert. Aber wenn ich jetzt über die Haushaltsdebatte schreibe, dann stimmen alle Zahlen und ist alles genauso, wie es sein muss und dann rechne ich noch 10-mal nach und habe trotzdem Angst, dass ich, also Haushalt ist für mich wirklich ein Albtraumthema, mache ich nicht gerne. Aber für solche Sachen für die Zeitung, da bin ich natürlich noch ein bisschen angestrengter, auch weil es so schnell gehen muss. Für die Zeitung muss man ja immer bei der Tageszeitung für den nächsten Tag schreiben. Oder möglichst aktuell schreiben, das muss schnell gehen, Text raus, wenn Fehler drin sind, wurp. Bei meinen Romanprojekten habe ich natürlich auch Abgabetermine, die jetzt aber weniger stressig im Normalfall sind. Da kann ich dann jedes Wort noch 10-mal umdrehen und mir genauer überlegen, was mache ich mit dem Satz, was mache ich mit den einzelnen Ausdrücken, gibt es da noch ein Synonym, das besser passt und so. Da schreibe ich ganz anders und da sitze ich eben auch einfach anders dabei. Und ja, also ich sitze schon auch gerne, wie gesagt, im Sommer im Garten, weil ich das sehr genieße, dass man das kann. Das ist so ein Luxusjob, ne, dass man so im Garten sitzen kann und nebenher planschen die Kinder im Pool rum oder sind auf der Schaukel oder so und sind beschäftigt. Und das ist schon nett, aber ich schreibe wirklich besser und entspannter, wenn ich mich einfach auf die Couch schnullen kann.
Das ist fantastisch. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand, also ich muss sagen, ich sitze zum Beispiel auch immer total, also es kann jetzt keiner sehen und auch du nicht, weil man sieht mich nur so bis zur Brust, aber also ich sitze auch immer auf den Beinen. Ich kann auch nirgendwo gerade am Tisch sitzen. Ich sitze immer wie so ein zusammengeknolltes etwas da. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass es sehr viel Bequemlichkeit mit sich bringt, so zu sitzen und dann auch so schreiben zu können. Ich habe jetzt versucht, grob zusammenzukriegen, woran du alles schreibst. Und ich finde, das ist eine ganze Menge. Ich habe jetzt eine Romanreihe in 18 Teilen, regelmäßige Romanhefte, einen Blog und dann bist du auch noch Journalistin. Wie ist das? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie verbringst du deinen Tag? Stehst du morgens auf und schreibst? Oder, weil du hast ja dann noch Kinder und Haushalt und das ist ja Wie machst du das?
Also der Blog, der läuft so nebenher. Also der zählt nicht richtig. Da mache ich mir immer, wenn ich irgendwie was habe, dann mache ich da mal was drauf. Das ist ja auch, eigentlich ist der sehr vernachlässigt. Den habe ich mal angefangen, als ich meine große Tochter bekommen habe, so ein bisschen da rumzuspinnen und so Mami-Erfahrungen reinzustellen. Mittlerweile schreibe ich eigentlich nur noch oder stelle ich nur noch Buchtipps online, die ich ohnehin für die Tageszeitung schreibe. Und dann verwerte ich die hinterher einfach nochmal für den Blog, weil dann auch, weil es auch viele Leute gibt, die das gerne lesen. Also von daher, der zählt nicht. Ja, wie gesagt.
Naja, es ist schon, also es zählt schon.
Für mich ist der Blog, der zählt nicht richtig zum Schreiben, weil das eben einfach so nebenher so eine Art Abfallprodukt ist, was da noch entsteht, sozusagen. Normalerweise, wenn ich in die Redaktion gehe, also wenn ich einen Arbeitstag habe mit Redaktionsdienst, dann dann ist das ganz normal wie bei jedem Arbeitgeber. Dann stehe ich morgens auf, bringe meine Kleinen in den Kindergarten. Mein Mann guckt meistens nach der Großen, dass die in die Schule kommt. Ich packe mein Zeug, fahre auf die Arbeit, setze mich da 8 Stunden an den Schreibtisch, mache meinen Kram, beziehungsweise mache zwischendrin Termine und sowas und komme dann nach Hause. Und da ist es dann so, wenn ich dann abends auf der Couch sitze und die Kinder sind dann irgendwann mal im Bett und mein Mann guckt Fußball, dann setze ich mich hin und schreibe. Also dann überlege ich noch, welches Projekt könntest du jetzt nochmal angehen. Meistens ist es ja auch so, die Sachen für Madrex oder für Perry Roden, die haben ja Abgabetermine und da weiß ich dann, ich habe so eine grobe Planung, in diesem Monat machst du dieses und in diesem Monat machst du das. Und wenn da Zwischenzeit ist, mache ich was anderes. läuft in dem Fall so. Wenn ich jetzt nicht in die Redaktion muss, also ich habe ja keine ganze Stelle in der Redaktion, sondern nur eine halbe, also an den Tagen, die ich Vollzeitautor sein darf, sozusagen, da bringe ich auch mein Kind morgens in den Kindergarten. Und dann nutze ich einfach die Zeit, bis der Kindergarten rum ist, mich wirklich hinzusetzen und konzentriert, in dem Fall dann auch konzentriert, zu schreiben, eben auch das, was gerade anliegt. Also wenn es jetzt Madrex ist, eben das. Meistens ist es aber so, dass ich neben der Schreiberei für die aktuellen Projekte schon ein bisschen recherchiere für die historischen Sachen. Weil bei den historischen Romanen ist es tatsächlich so, dass die Recherche mehr Zeit beansprucht als das eigentliche Schreiben. Und da bin ich dann hinterher schon am Lesen oder am Surfen oder am Leute bequatschen, die mir irgendwelche Sachen schicken sollen oder mir irgendwas erzählen sollen oder so. Das läuft dann meistens irgendwie dann nachmittags oder auch so zwischen Tür und Angel mal, dass ich mit irgendwem telefoniere oder dass ich was finde oder im Internet auf irgendwas stoße, wenn ich eigentlich im Matraxikon recherchieren sollte, wie jetzt, Berlin heutzutage aussieht oder in der Zeit aussieht, dann stoße ich zufällig auf irgendeine andere Information und bin dann für 2 Stunden leider abgelenkt, weil ich mich gerade mit irgendwas Historischem beschäftige. Also manchmal passiert mir das, aber eigentlich bin ich schon ein strukturierter Arbeiter. Aber so Recherche kann schon echt ätzend sein, wenn man sich dann an irgendwas festbeißt. Ja, und bei mir ist es dann halt so, dass wenn ich so Schreibtage habe, also wenn ich nicht in der Redaktion bin, dann ist dann ab dem Moment, wo die Kinder nach Hause kommen, dann erstmal Schluss. Dann habe ich Zeit für die Kinder, für die Hausaufgaben, zum Spielen, zum Mama-Taxi spielen, für wohin auch immer. Und dann ist es auch meistens so, dass ich mich abends zum Schreiben eigentlich noch hinsetze, um irgendwas fertig zu machen oder nochmal Korrektur zu lesen oder sowas, aber dass ich dann abends nicht mehr großartig schreibe und dann wirklich auch mal sage, oh, jetzt gucken wir mal einen Film oder sowas oder ich lese mal was.
Hat sich das dann für dich mit Corona stark verändert? Hast du jetzt gefühlt mehr Zeit zum Schreiben oder viel weniger?
Ich habe schon mehr Zeit. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich von der Redaktion aus in Kurzarbeit bin. Das heißt, aus einer halben Stelle wurde eine Viertelstelle. Was da, also bedeutet, ich gehe noch eine Woche im Monat arbeiten und die anderen 3 Wochen bin ich zu Hause. Das ist zum Schreiben natürlich sehr gut. Also da habe ich jetzt schon sehr viel Zeit. Es wurde ein bisschen chaotischer mit dem Lockdown, weil dann natürlich auch noch die Kinder zu Hause waren. Das hat es ein bisschen erschwert mit der Schreiberei. Aber da habe ich auch. Also ich habe es eine Weile versucht, so durchzuziehen. Mit der Großen, mit der Schule, mit dem Homeschooling, das geht so ganz gut nebenher. Mit der Kleinen war es echt schwierig, weil die ist einfach noch zu klein, um sich längere Zeit zu beschäftigen. Und die kann ich ja jetzt noch nicht den ganzen Vormittag vor den Fernseher setzen und sagen, hier, ich muss jetzt aber schreiben. das wurde dann, sagen wir mal, bis Anfang Februar ging es gut. Danach musste ich mir was anderes einfallen lassen. Da habe ich dann teilweise die Omas in Beschlag genommen und Opas und habe dann irgendwie ausgelagert, weil dann eben auch Abgabetermine näher gerückt sind. Und ich habe jetzt auch tatsächlich überraschend noch 2 Honorararbeiten dazu bekommen, die ich jetzt doch dazwischen schieben musste, also da, wo ich Feuerwehr spielen durfte. Ja, das freut mich natürlich einerseits, weil ich denke, yay, jemand mag, wie ich schreibe und die Redaktion weiß es zu würdigen oder so. Aber es ist natürlich dann auch Arbeit, die ich irgendwie koordinieren muss. Und wenn du dann so eine 4-Jährige da hast, die aber gerne irgendwie lieber mit dir Playmobil spielen will und du willst jetzt aber gerade hier irgendwas schreiben, dann wirst du wahnsinnig.
Hast du mal überlegt, Kinderbücher zu schreiben?
Ja, also ich habe für meine beiden Kinder tatsächlich Bücher geschrieben. Also jeder hat ein Buch zum Geburtstag mal bekommen. Die sind aber jetzt nur für den privaten Gebrauch gedacht. Und für die zwei fand ich es jetzt auch okay. Also ich wusste ja, was die so mögen und so. Aber ich glaube, so richtig professionell Kinderbücher, das wäre nicht so mein Ding. Also einfach, erstens mal, ich bin jetzt nicht der super gute Zeichner. Ich müsste mir dann jemanden suchen für die Illustrationen und so. Und ich glaube, also wahrscheinlich gibt es viele, bei denen das anders ist, aber ich habe jetzt einfach so viele Kinderbücher schon gelesen hier, nicht nur durch die Kinder auch, weil ich für die Zeitung eben diese Kinderseite betreue und dann da immer die Rezensionen mache und so. Ich hätte da echt Schwierigkeiten, mir was zu überlegen, was jetzt noch nicht schon 10-mal Thema war. Pipi machen und Schulanfangen und der beste Freundin mag mich nicht mehr und so. Und ich denke so, boah, ja, alles war schon irgendwie Thema. Es gibt so viele kreative Autoren, die da immer wieder Neues draus machen, aber ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, oh, das, was ich da jetzt noch dazu zu sagen habe, fehlt. Ich sage lieber andere Sachen.
Du hast gerade auch, also auf der einen Seite hast du gerade gesagt, du hast andere Sachen, die du zu sagen hast. Und im Satz oder ein paar Sätze davor hast du gesagt, bei den beiden, also wo du auf deine Kinder angespielt hast, wusstest du, was die mögen. Wie ist dann das? Wie siehst du dich selbst als Autorin? Schreibst du eher zielgruppenorientiert? Das heißt, du überlegst dir, was könnte denjenigen gefallen, die das lesen wollen? So wie man häufig ja im Internet für einen Blog zum Beispiel schreibt. Oder schreibst du eher Geschichten, die du in dir hast, die du gerne mitteilen möchtest und versuchst sie zum Beispiel im Fall von Madrex in das bestehende Universum einzupassen?
Ich glaube, der Vorteil ist, dass ich die Sachen, die ich schreibe, ja selber auch gerne lese. Und ich denke, dann hast du auch automatisch ein Gefühl dafür, was die Leute gerne lesen möchten, weil das ist das, was du gerne lesen möchtest. Bei den historischen Romanen zum Beispiel war das tatsächlich so, dass ich anfangs so eine Herzensgeschichte geschrieben habe. Also der erste war so eine Geschichte, die wollte ich immer schon gerne erzählen, hier so eine lokale Legende. Das war einfach was, wo ich schon als Teenager gesagt habe, irgendwann will ich da mal ein Buch drüber schreiben. Und das hat dann irgendwann geklappt. Und daraus sind dann ja wiederum die anderen Romane entstanden. Also der erste Roman wurde ja dann eine Trilogie. Und während dieser Recherchen für die Trilogie habe ich dann so viele Sachen entdeckt, die ich noch über andere Orte aus der Gegend hier schreiben könnte, dass daraus dann diese andere Serie wurde, die übrigens keine 18, sondern wahrscheinlich 30 Teile haben wird. Der Hintergrund dessen ist, dass ich mir dann gedacht habe, welchen Ort willst du jetzt ausschließen? Und dann habe ich überlegt, dann mache ich einfach für jeden Ort in unserem Landkreis ein. Und es gibt 29. Und damit das dann eine schöne Zahl, runde Zahl wird, müssen es dann halt 30 sein. Also der Hanno kommt dann 2-mal vor, am Anfang und am Schluss. Bei Madrex ist es dann eben so, weil du sagst, was schreibe ich da? Da ist es ja, also ich finde immer, das habe ich glaube ich auch irgendwann schon mal irgendwo in einem Interview gesagt, dass Madrex so eine Sandkiste ist für Autoren. Da gibt's so, man kann da einfach wunderbar spielen. Man kann sich seine kleinen Burgen bauen und seine kleinen neuen Sachen ausdenken und so. Und ja, man kann einfach, wenn Mike damit einverstanden ist, super tolle Geschichten machen. Also er lässt einem ja da wirklich, also man spricht mit ihm ab und wenn man eine Idee hat, die ihn überzeugt, dann kann man da wirklich die wildesten Sachen draus machen. Also 2 Beispiele, die mir einfallen, sind einmal der Grimm, den ich geschrieben habe, mit den Märchenfiguren, was ja auch so ein Steckenpferd von mir ist, dass das funktioniert hat. Hätte jetzt auch in anderen Serien nicht geklappt, dass man sagt, ja, mach halt mal. Und das andere war das Fette Tage in Tox. Das hat mir auch so viel Spaß gemacht, diese Essgeschichte da mit Dschungelcamp-Prüfungshintergrund sozusagen. Das sind solche Sachen, die sind dann einfach, das macht mir dann Spaß, mir sowas auszudenken. Ja, und dann denke ich, ich würde das lustig finden, warum sollten das andere nicht auch lustig finden? Und
wir
ja.
finden es lustig. Wir finden es sehr lustig.
Also es ist dann halt so, natürlich sagt dann, gibt es dann so gewisse Vorgaben, dass der Mike sagt, das können wir jetzt nicht machen oder das findet er langweilig oder so. Also man macht schon nicht so ganz sein eigenes Ding, sondern spricht das mit ihm ab. Aber wie gesagt, wenn du eine Idee hast, die von der, also wenn ich eine Idee habe, von der ich selber überzeugt bin und denke, das könnte was werden, dann schaffe ich es meistens auch, Mike davon zu überzeugen.
Wenn du jetzt sagst, du hast vorher oder du hast Sachen, die du schreibst, alle gerne selber gelesen, heißt das, du hast Madrex schon gelesen, bevor du für Madrex geschrieben hast?
Nein, das witzigerweise nicht. Also zu Madrex bin ich ja gekommen wie die Jungfrau zum Kind sozusagen. Also ich bin eigentlich tatsächlich über Perry Roden Neo zu Madrex gekommen. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe damals Neo gelesen und habe, da gab es eine Ausgabe, da waren alle Autoren hinten drin aufgelistet, die dafür schreiben. Und dann noch nicht mal ich, sondern meine Mutter, die mit mir zusammen sich die Hefte geteilt hat, sagte dann so, hey, guck mal hier, ist das nicht das Mädel, mit dem du studiert hast? Und dann gucke ich und dann war das Michelle Stern und ich habe tatsächlich mit ihr zusammen studiert und wir haben uns auch damals in einer Uni, also wir haben sogar zusammen Schreibprojekte und sowas gemacht, also wir haben uns echt gut verstanden, die war auch bei uns, deswegen kannte meine Mutter sie auch. Wir haben damals zusammen Referate gemacht und so. Und ich habe mit ihr unter anderem eine Hausarbeit über Buffy geschrieben. ja, und dann habe ich gesagt, das ist ja witzig, guck mal. Dann habe ich sie angemailt und habe gesagt, hey, du schreibst jetzt für die Serie, die ich lese. Das ist ja witzig. Zu dem Zeitpunkt hatten wir schon bestimmt 5 Jahre keinen Kontakt mehr gehabt oder so. Und ich dachte noch, vielleicht stimmt die E-Mail-Adresse gar nicht mehr, aber ich probiere es einfach mal. Und sie hat mir dann geantwortet und hat gesagt, hey, ja, lustig, komm, lass uns mal treffen und so. Dann haben wir uns getroffen und dann sagte sie, ich schreibe da übrigens noch für diese andere Serie, für Madrex und die suchen auch gerade Autoren, magst du mal reinlesen? Und dann hat sie mir so ein paar Hefte mitgegeben und ich habe dann so reingelesen und dachte, strange, witzig. Und dann kam sie um die Ecke damit so, wollen wir mal einen zusammenschreiben? Wir haben doch schon mal zusammengeschrieben, wir können doch noch mal was zusammenschreiben. Und ja, so kam das, dass der erste Heftroman mit ihr zusammen entstanden ist damals. Und dann sagte sie auf einmal so, und ich will eigentlich gar nicht mehr so viel machen und vielleicht kannst du jetzt den Platz übernehmen. Und ich, okay. Und so kam es dann, dass ich bei Madrex war, wo ich, also ich glaube, ich hatte vorher 3 oder 4 Romane nur gelesen und habe mich dann erstmal so ein bisschen eingearbeitet in die Thematik. Aber ja, so kam es.
Weißt du noch, welche Romane das waren?
Die ich gelesen habe, das waren welche von ihr. Wie hießen die denn? Ich kann dir die Titelbilder noch beschreiben. Es war meistens eine barbusige Arula drauf zu sehen.
Das passt auf viele, oder?
Das passt auf viele, ja. Ich kann dir die Titel aber gar nicht mehr sagen. Also sie hatte mir so, wie gesagt, 3, 4 hatte sie mir mitgegeben und die hatte ich dann auch gelesen. Aber ich kann dir jetzt gar nicht mehr sagen, welche das waren. Ich habe danach, nämlich, ja, nachdem ich das dann wusste, habe ich dann auch mehr gelesen. Deswegen verwischt sich das jetzt alles gerade so.
Hast du denn dabei einen Lieblings- oder eine Lieblingsfigur für dich entdeckt? Oder ist es mehr so, dass du sagst, du hast da alle gleich lieb, weil es sind ja alles irgendwie deine Kinder auch, weil du ja auch mal über jeden schreiben könntest, theoretisch?
Doch, Quartol. Also ich finde Hydriten toll. Ich würde viel mehr, viel, viel lieber oder ich würde sehr gerne noch viel mehr Unterwasserabenteuer schreiben. Also ich habe damals ja diesen Roman geschrieben, ich kann meinen eigenen Titel nicht mehr auswendig, wo es darum ging, dass Matt geklont wurde, dass Quartol, also dass Quartol in der Unterwasserstadt Matt geklont hat und aber gar nicht wusste, zu welchem Zweck und dann wurde der Klon ja missbraucht. Aber diese Geschichte, das war so die erste, wo ich mit Hydriten zu tun hatte und ich fand das total super. Es hat mich total fasziniert und Quartol als Figur finde ich auch total super. Und von daher mag ich Hydriten auch total gern.
Wenn wir jetzt schon beim Thema Madrex so angekommen sind, du bist ja jetzt schon dabei, den 4. Zyklus mitzugestalten, Zeitsprung, Fremdwelt, Parallelweltzyklus. Jetzt kommt eben der Weltenrisszyklus. Welcher davon war denn bisher dein liebster Abschnitt als Autorin?
Der Fremdweltzyklus. Weil das fand ich, also diese verschiedenen Planeten, die verschiedenen Wesen, das fand ich ganz super. Es war jedes Mal irgendwie, du hast immer gewusst, jetzt bin ich wieder dran. Also man wird ja immer so eingeteilt, wann man ungefähr kann. Und es war immer so spannend, auf wo geht's denn diesmal hin? Ja, ich meine, das ist bei Madrex häufig auch so, aber das war natürlich noch viel spannender. Auf welchem Planeten sind wir denn jetzt? Wie mag der denn jetzt aussehen? Also das fand ich schon immer ziemlich spannend.
Wo hast du da recherchiert? Bei der NASA oder eher in anderer Science-Fiction-Literatur?
Ja, das ist ja das Schöne an Madrex, dass man im Prinzip nirgendwo, also was das angeht, nicht zu recherchieren braucht, sondern man kann, also da konnte man auch wirklich so, weil man konnte was Neues erschaffen. Es war jedes Mal was Neues, was man sich ausdenken konnte, wo man vollkommen fremde Zivilisationen und Kulturen und Figuren sich aus dem Ärmel schütteln konnte. Das fängt ja schon an, dass sie über den Planeten gehen und du dann erstmal überlegen musst, da, wie fühlt sich der Boden an, wie riecht da, was kann denen da Unangenehmes über den Weg laufen und so. Das ist natürlich jetzt auf der Erde, dadurch, dass es schon so viele Hefte von Madrex gibt, schon ein bisschen eingeschränkt, weil wenn sie durch Afra laufen, dann ist da halt schon ziemlich vorgezeichnet, was da für Kreaturen auf sie warten könnten. Das war beim Fremdweltzyklus halt nicht. Da konntest du halt auch mal einfach so einen achtarmigen Hundebären aus dem Arm schütteln, der dann irgendwie aufgetaucht ist. Das war halt eine ganz andere Freiheit beim Schreiben noch. Und das hat auch keiner einem krumm genommen, weil konnte ja alles sein, ne?
Wäre das denn etwas, wo du gerne zurückkehren würdest, wenn du jetzt sagst, man würde sich jetzt nochmal frei aussuchen können oder du dürftest dir nochmal frei aussuchen können, wohin das nächste Abenteuer führt? Würdest du dann wieder eine Fremdwelt besuchen oder eine neue Fremdwelt gestalten wollen? Oder ganz also was anderes?
Du meinst, wenn ich jetzt aus dem bisherigen Madrex den Zyklen mir aussuchen könnte, wo es hingeht beim Schreiben, oder was?
Genau.
Boah, ja, ich fand auch diese Zeitreise-Geschichte, da habe ich noch nicht mitgeschrieben. Das habe ich dann sehr bedauert, dass ich da noch nicht mitgeschrieben habe. Diese Zeitreiseportale, die fand ich auch total spannend. Also sowas hätte ich auch gern mal gemacht. Aber das ist natürlich wegen meiner Verbundenheit zu den historischen Romanen auch irgendwo geschuldet, dass ich sage, da hätte ich gerne mal mitgemacht. Aber ansonsten, ja klar, also nochmal so eine Welt wie da. Diese Stadt Tox oder sowas beschreiben oder was ich auch ganz toll fand, war diese Sphäre. Auch da fällt mir wieder der Name nicht ein zum Roman, wo sie in dieser Hohlwelt gewesen sind, da mit dem Propheten und sie auf die Suche nach dem Propheten gegangen sind. Das war auch einer der Romane, die mir unheimlich viel Spaß gemacht haben, weil ich wusste vorher überhaupt nicht, was eine Dyson-Sphäre ist. Also das hat mir dann der Mike auch gesagt, so, das ist doch mal eine Idee, können wir doch mal machen. Und ich, aha, okay, ich recherchiere mal nach. Also das sind solche Sachen, die dann auch immer so eine Herausforderung darstellen, ob man das dann auch adäquat wiedergeben kann. Das ist bei Peyron noch ein bisschen anstrengender, weil die wollen ja auch alle noch, dass es irgendwie dann physikalisch korrekt ist, was man schreibt. Das ist bei Matrix nicht ganz so schlimm, wenn man sich da dann irgendwelche Sachen ausdenkt. Geht schon, passt. Irgendwie, da muss man nicht so unbedingt auch wirklich das dann haben, dass es auch wirklich, wirklich funktionieren muss. Peyron-Fans sind ja anders, die sind sehr böse, wenn irgendwas nicht wirklich nachvollziehbar ist. Und, ich habe neulich, habe ich irgendwas geschrieben von irgendeinem Flugmanöver, dass ich dann falsch beschrieben hatte und dann, das geht aber nicht. Das Manöver nennt sich, was war das? Der Irre Ivan. Ich habe geschrieben, der macht einen Irren Ivan. Eigentlich ist ein Irrer Ivan was ganz anderem da und der funktioniert auch ganz anders. Nicht so, okay, blöd. Hat auch keiner gemerkt beim Lesen. Das ist was einem bei Madrex nicht passieren kann. Die Madrex-Leser sind alle lieb. Die nehmen einem das nicht übel, wenn man mit seiner Fantasie nicht ganz so genau nimmt, was physikalisch oder militärtechnisch möglich ist.
Dafür sind es halt eben fantastische Romane. Für Madrex 555 bist du ja diejenige, die es schreiben wird. Und kannst du uns dazu schon was verraten? Vielleicht den Titel oder wenn du den Titel nicht so parat hast, vielleicht weißt du ja schon ein Coverbild?
Die 555 ist schon fertig, das ist korrekt. Das ist der letzte, den ich geschrieben habe. Und ich glaube, das Coverbild hatte auch der liebe Mike schon mal in irgendeinem Chat-Drex gezeigt. Da sind zwei alte Bekannte drauf zu sehen. Mit verschiebbaren Schuppen, die im ewigen oder in einer Schneelandschaft stehen und eine Bedrohung hinter sich haben. Ich könnte jetzt darauf verweisen, wer in den Chat-Tracks geht, der sieht ja wieder solche Spoiler, der hat dann ja Glück. Ja, der Roman war für mich ein bisschen recherchelastig, also ich musste ganz viel nachgucken und nachschauen, musste teilweise auch ein bisschen improvisieren, weil es dann Stellen gab, die tatsächlich auch im Madraxicon noch nicht beschrieben waren, wo ich dachte, oh, da darf ich mir mal wieder was ausdenken. Ja, und es sind ja auch zwei Figuren, die ich schon mal beschrieben habe und die ich auch sehr gern habe, mit denen ich auch gerne unterwegs bin. Ja, und es war auch, also weiß ich jetzt nicht, wie viel ich da spoilern darf, es war vom Aufbau her auch interessant, weil es war so von der Erzählstruktur so, dass es zwei Erzählstränge gibt, die so ein bisschen konträr laufen. Und das finde ich dann auch immer ganz, ganz spannend, dass irgendwie solche so zwei Perspektiven zusammenzuführen dann irgendwann.
Das klingt sehr spannend. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin aktuell noch beim aktuellen Roman. Also ich bin noch nicht ganz durch dementsprechend. Aber mich juckt schon in den Fingern zu lesen, was du uns da vorsetzt. Und ich kenne natürlich das Bild, von dem du gerade gesprochen hast. Da empfiehlt es sich wirklich, einfach mal in den Chat-Tracks zu kommen. Dann kriegt man sowas auch mit.
Ende des ersten Teils. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Gespräch mit Tanja war so lang und so bruske gut, dass wir auch hier einen Zweiteiler draus gemacht haben. Worüber wir noch alles gesprochen haben, erfahrt ihr an selber Stelle in 2 Wochen. Bis dahin, vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren und eine Bewertung auf dem Portal eurer Wahl dazulassen. Wenn ihr uns direkt auf der Madraxx-Fanseite hört, lasst mir unbedingt einen Kommentar da. Wenn ihr uns auf YouTube hört, denkt dran, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. All das macht mich glücklich und zeigt anderen, wie gut ihr dieses Format findet. Bis dahin, Fayum Margaret Feser und ciao.